Hallo alle zusammen, wir sind hier wieder bei Akademie fürs Ohr, dem Podcast aus der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Ich bin Beate Winterer, Pressereferentin der Akademie und ich unterhalte mich regelmäßig mit unserer Direktorin und dem wissenschaftlichen Kollegium darüber, wie sich die Corona-Krise auf unsere Arbeits- und Forschungsbereiche auswirkt. In der letzten Episode habe ich mit unserer Direktorin Ursula Münch über den Föderalismus gesprochen und sie hat erklärt, warum der Begriff Flickenteppich eigentlich falsch ist und der Föderalismus gerade in der Krise seine Stärken zeigt. Heute bin ich hier mit unserem Zeithistoriker Dr. Michael Mayer und wir möchten uns über Pandemien in der Geschichte unterhalten. Michael, seit dem 6. Jahrhundert gibt es in der westlichen Welt Quellen über Epidemien. Damals ging es um die Justinianische Pest. Woher kam die denn eigentlich?
Ja, die Pest entsteht vor etwa 4000 Jahren in der Tibet-Qinghai-Hochebene, also in China. Aber erst 2011 ist es uns gelungen, das Genom des Pesterregers, das ist die Yersinia pestis, dieses Genom zu entschlüsseln. Man hat dazu alte DNA-Fragmente extrahiert, die stammen von einem Friedhof in London, East Smithfield. Dort waren viele Opfer der Pest von London von 1348 beerdigt. Und daraus hat man dann es geschafft, dieses Genom zu entschlüsseln und konnte dann auch verschiedene Sachen nachweisen, nämlich zum Beispiel, dass die Justinianische Pest und die Pest des Mittelalters im 14. Jahrhundert, dass es der gleiche Erreger war. Vorher dachte man, das sind unterschiedliche Erreger. Ausgebreitet hat sich die Pest dann global in der ersten Welle eben im 6. Jahrhundert, beziehungsweise dann im Mittelalter und dann nochmal im 19. Jahrhundert in drei großen globalen Wellen. Und das geht dann unter anderem über den Rattenfloh. Aber nicht nur Ratten sind dafür verantwortlich, sondern auch andere Tiere wie Meerschweinchen, Präriehunde, Murmeltiere und so weiter, die übertragen den Pesterreger. Die Ausbreitung global, zum Beispiel im Mittelalter, dauert es 100 Jahre ungefähr, bis die Pest von China nach Großbritannien kommt. Das geht teilweise auch ein bisschen schneller, das sieht man eben auch 1346, da sind die Genueser, die haben eine Hafenstadt auf der Halbinsel Krim, das ist die Stadt Kaffa, die haben sie eingenommen und diese Stadt wird von Mongolen belagert. Und die Mongolen haben das Problem, dass bei ihnen eine Pestepidemie ausbricht. Und was machen sie? Sie nehmen ihre Kadaver, die Leichen, und werfen sie mit Katapulten in die Stadt Kaffa hinein. Und die Genueser, die erkranken dann natürlich auch an Pest. Die Pest grassiert, die Genueser flüchten auf ihre Schiffe und flüchten nach Hause und bringen so die Pest mit nach Hause. Andererseits muss man natürlich dazu sagen, selbst wenn die Genueser die Pest nicht mit nach Hause gebracht hätten, die wäre auch so irgendwann in Europa angekommen. Was ganz interessant ist, die Todesraten von Pest, die sind extrem hoch. Also man schätzt, dass etwa 40-60% der Bevölkerung in Europa, Nordafrika und im Vorderen Orient damals gestorben ist, also vor allem bei der zweiten Pestepidemie. Schlimmere Auswirkungen hatten nur Masern und Pocken auf indigene Völker in der frühen Neuzeit, also vor allem in Nordamerika. In absoluten Zahlen aber, wenn man sich das mal anschaut, in absoluten Zahlen gibt es andere Erkrankungen, die deutlich mehr Tote verzeichnen als die Pest. Wie zum Beispiel die Cholera im 19. Jahrhundert, die spanische Grippe ab 1918 und auch das HIV-Virus, also HIV seit den 1980er Jahren. Aber erinnern tun wir uns vor allem an die Pest.
Du hast gerade gesagt, das Genom wurde erst 2011 entschlüsselt. Vermutlich wussten die Menschen im Mittelalter ja gar nicht so genau, was passiert. Wie hat man sich denn früher solche Seuchen erklärt? Welche Ursachen wurden dahinter vermutet?
Ja, seit dem 4. Jahrhundert gibt es die sogenannte Miasma-Theorie. Also Miasma kommt aus dem Griechischen und meint übler Dunst, Verunreinigung. Diese Theorie stammt von Hippokrates und der sagte, dass Seuchen entstehen aus so Fäulnisprozessen in Wasser und Luft. Also da fault irgendwas vor sich hin und dann gibt es irgendwie schlechte Luft und ja, dann werden die Menschen krank. Bekannt ist ja auch dieser Pesthauch. Aber man sagte auch, dass die Gestirne Einfluss haben. Also 1348 ist das, da grassiert gerade die Pest in Paris und da bittet der französische König Philipp VI. Die Wissenschaftler seiner Stadt und sagt, erklärt mir doch, woher kommt die Pest? Und die, gerade die Astrologen, erläutern dann, dass es Konstellationen der Planeten Mars, Saturn und Jupiter gegeben habe und dass das dann die Luftbeschaffenheit verändert hätte. Also die Luft wird schlecht und man versucht dem entgegenzukommen, indem man die Luft wieder besser macht letztendlich. Und von diesem Denken, also Gestirne haben Einfluss auf Epidemien, von diesem Denken kommt auch das Wort Influenza. Wir sprechen ja heute noch von Influenza, im Englischen Flu. Das kommt aus dem Italienischen, weil im 16. Jahrhundert haben italienische Forscher gesagt, dass Epidemien eine Folge von Bewegungen von Kometen und Meteoren am Himmel seien. Also Influenza coeli, ein Einfluss des Himmels auf die Welt. Das verändert eben die Luft zum Beispiel und so ja, wird alles schlechter. Das Spannende ist, das ist eine rationale Erklärung. Also man versucht irgendwie rational zu erklären, das ist die Ursache und versucht dann eben auch dagegen vorzugehen. Bei Christen ist es wieder ganz interessant, die sehen ja letztendlich die Apokalypse, also die Pest, wenn alles schlimm wird, das ist ja die Offenbarung, das ist ja die Endzeit, also das Reich Gottes kündigt sich an. Und so gesehen sieht man ja auch so eine recht ambivalente Interpretation. Also während der Justinianischen Pest, das ist die Zeit des Durchbruchs des Christentums in der westlichen Welt. Oder auch im Mittelalter wird auch die Pest als die Strafe Gottes gesehen, dafür, dass man eben nicht gottesfürchtig gewesen sei.
Welche Maßnahmen wurden denn früher ergriffen, um die Pest oder andere Epidemien einzudämmen?
Ja, im Grunde ist es gar nicht so unähnlich wie heute, muss man sagen. Also man sondert die Kranken ab, die klassische Quarantäne, das kommt auch aus dem Italienischen. Also seit 1374 werden in Venedig Reisende und Kaufleute, die aus anderen Städten kommen, wegen der Pest in die Quarantäne gesteckt. Quarantäne heißt eben, kommt von Italienisch Quaranta, im Französischen Quarantaine, also 40. 40 Tage kommen die auf eine Insel in der Nähe, das ist die Insel Lazzaretta Nuovo. Dort müssen die, müssen die erstmal für eine Weile bleiben, um zu gucken, ob die Krankheit ausbricht. Dieses Wort Lazarett kommt übrigens auch von einem Pestkrankenhaus. Das stammt jetzt nicht von dieser Insel, sondern es gibt ein Lazarett auf der Insel Santa Maria di Nazareto, Santa Maria von Nazareth. Und dort gibt es ein Pestkrankenhaus. Also Sie sehen, ganz viele Worte kommen eigentlich auch aus dieser Zeit, sind mit Seuchen verbunden. Und interessant ist, dass im 18. Jahrhundert das Habsburgerreich ein Cordon Sanitaire, also ein Isolationsgürtel von der Donau bis zum Balkan aufrichtet, um sich gegen Epidemien vom Osmanischen Reich zu schützen. Geht da vor allem um Cholera-Epidemien. Und dieser Gürtel, da sind so Festungen gebaut, da gibt es bewaffnete Bauern, die schützen dann diese Festungen und ankommende Reisende, die müssen dann unter Umständen, wenn sie Symptome haben, in Quarantäne gehen. Und diese Grenze ist eigentlich die Grenze zwischen Christentum und Islam und während des Jugoslawienkrieges ist das eben auch eine dieser Demarkationslinien, wo dieser Jugoslawienkonflikt auch ausbricht. Aber diese Quarantänemaßnahmen, das haben wir noch in der Jetztzeit, also noch in den 60er Jahren gibt es Pockenausbrüche in der Bundesrepublik. Es gibt ja oft regionale Quarantänen, also in Heidelberg 1958, 62 in der Eifel und als letztes 1970 im nördlichen Sauerland. Also das ist etwas, was relativ bis an die Jetztzeit geht. Und so Fragen von Seuchenhygiene, die haben auch militärische Nutzen. Also zum Beispiel während des amerikanisch-mexikanischen Krieges 1846 bis 48 haben die Amerikaner die Grenzziehung auch mit Seuchenbekämpfung. Da haben die auch so argumentiert und gesagt, wir brauchen diese Grenze, um Seuchen aus Mexiko abzuhalten. Und umgekehrt im Zweiten Weltkrieg, die Nationalsozialisten nutzen Seuchenbekämpfung auch zur Raumordnung. Das heißt, Massenerschießungen in der Sowjetunion finden auch unter dem Deckmantel statt, dass man ja hier gegen Seuchen vorgehen muss.
Das heißt,
man bringt die Leute einfach um, damit sie nicht andere Leute anstecken.
Du hast dir ja jetzt sehr viele Epidemien und Seuchen angeschaut. Kann man allgemeine Verläufe von Epidemien aus der Geschichte ablesen? Gibt es da wiederkehrende Muster?
Ja, kann man auf jeden Fall. Also Seuchen sind immer Stresstests für Gesellschaften. Thukydides hat einmal über die Seuche in Athen 430 vor Christi geschrieben. Das war wohl Pest oder Typhus, weiß man nicht so genau. Er hat damals gesagt, Krisen bringen die besten und die schlechtesten Eigenschaften von Menschen hervor. Wir können jetzt erkennen, dass so Seuchenepidemien in doch durchaus ähnlichen Phasen ablaufen. Die erste Phase, die Seuche ist noch weit weg. Ich spreche jetzt vor allem von Seuchen, weil es auch lokaler ist. Seuche ist weit weg, wird dann erstmal ignoriert, das hat mit uns nichts zu tun. Dann kommt die Seuche irgendwie näher und jetzt gibt es diesen Prozess des Otherings. Also es wird irgendwie bedrohlich und wir müssen jetzt gucken, dass die Seuche, das hat nichts mit uns zu tun, das ist irgendwas Fremdes. Man spricht dann zum Beispiel bei Syphilis vom Morbus Gallicus oder in USA oder Großbritannien spricht man von den German Measles. Also die Masern sind halt irgendwie deutsch. Gleich hat man auch in den 80er Jahren gehabt mit HIV, das ist die Schwulenpest. Damals hat man in den USA versucht, den Patienten Null zu finden, also der die Krankheit in die USA gebracht hat und hat dann einen kanadischen Steward ausgemacht, der sei sozusagen der Sündenbock, der ist schuld, der hat HIV zu uns gebracht. In der dritten Phase ist dann die Seuche da, es wird verharmlost und heißt so, naja, es wird ja sowieso nur Panik gemacht, ist doch alles überbewertet, betrifft uns ja nicht, sind ja eher die Randgruppen, die Prostituierten, die Armen und so weiter. Und dann in der Phase 4 ist dieses Rette sich, wer kann. Die Zahl der Erkrankungen nimmt zu, es sterben Leute, es werden auch Maßnahmen ergriffen, dem versucht man sich jetzt zu entziehen. Klassische ist, man flieht auf sein Landhaus. Wir hatten das ja auch jetzt gerade aktuell, dass die Leute in ihre Zweitwohnung gezogen sind und dann oft aus den Städten aufs Land gegangen sind. Und die Dorfbewohner fanden es gar nicht so gut, weil die gesagt haben, Epidemien, Seuchen, das ist immer eine Sache, die hat was mit der Stadt zu tun, hat nichts mit dem Land zu tun. Und dann klingen die Seuchen ab und dann versucht man dem irgendwie Sinn zu geben. Also es entstehen so Narrationen. Mhm. Narrationen eben, zum Beispiel, es ist Gottes Strafe gewesen oder wir haben zu sehr in die Natur eingegriffen und die Natur rächt sich jetzt. Das haben wir ganz aktuell mit dem aus dem Labor in Wuhan, ist das Virus entkommen.
Genau.
Das hatten wir in den 80er Jahren mit HIV genau das Gleiche. Es kommt aus dem Labor. Ja, und dann aber vergisst man. Das ist eigentlich das Spannende. Man vergisst und macht Witze. Nach der Hongkong-Grippe 1968 hat man gesagt, ja, war ja nicht so schlimm. Das Schlimmste war, dass Uschi Glas allein ins Bett gehen musste.
Eine Pandemie, die du vorher schon erwähnt hast und von der man auch gerade sehr oft in den Medien hört, ist ja die spanische Grippe, weil auch gerade sehr oft gesagt wird, die ist der aktuellen Pandemie, also der Corona-Krise, sehr ähnlich. Würdest du für unsere Zuhörer vielleicht ein bisschen von der spanischen Grippe erzählen und auch vielleicht erklären, ob es da Parallelen gibt oder nicht?
Ja, die spanische Grippe ist durchaus vergleichbar mit unserer aktuellen Pandemie. Vergleichbar heißt aber, es ist vergleichbar, aber man kann es nicht gleichsetzen. Also vergleichen heißt nicht gleichsetzen. In absoluten Zahlen ist diese spanische Grippe die mörderischste Pandemie der Geschichte. Also etwa 40 bis 50 Millionen Tote weltweit gab es zwischen 1918 und etwa Anfang der 20er Jahre. Allein in Indien 18 Millionen Tote. Das ist so viel, wie der gesamte Erste Weltkrieg an Toten erfordert hat. Diese Zahlen sind aber wahrscheinlich immer noch zu niedrig angesetzt, weil wir haben oft keine Gesundheitsdaten aus Staaten in Afrika, in Asien, im Bürgerkriegsrussland zum Beispiel, da fehlen uns die Daten. Wie rechnet man jetzt diese Toten zusammen oder wie kommt man auf diese Zahlen? Man errechnet das aus der Extramortalität, also die Übersterblichkeit. Mhm. Also man nimmt einen Monat, zum Beispiel Juli 1917, also ein Jahr vor der Pandemie, und vergleicht es mit Juli 2018 und guckt einfach, wie viel mehr Menschen sind 1918 gestorben als 1917 in dem gleichen Monat. Und das ist diese Übersterblichkeit. Und so kann man diese Zahlen mehr oder weniger ausrechnen. In den USA sind beispielsweise damals über eine halbe Million Menschen gestorben. Und das ist mehr als alle amerikanischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg in Korea und Vietnam gestorben sind. Also 100.000 mehr, das sind nur über 400.000. Und es trifft vor allem junge Menschen, das ist auch so erschreckend bei dieser Pandemie. Junge, kräftige Menschen, vor allem auch Menschen vom Land, die etwas weniger Immunitäten gegen den Influenza-Virus, das ist H1N1 damals in einer bestimmten Variante, die haben das eben noch nicht. Ja, was sehen wir dann bei der spanischen Grippe? Letztendlich könnte man sagen, man sieht, was passiert, wenn man keinen Lockdown macht. Also wir haben relativ ähnliche Entwicklungen, also eben verschiedene Wellen dieser Pandemie, die breiten sich aus, aber es gibt nur wenige Maßnahmen dagegen. Der Reichsgesundheitsrat, das ist so ein Beratergremium der Reichsregierung, sagt im Juli 1918, naja, wir können ja sowieso nichts machen, wir haben keine Mittel dagegen, wir lassen es laufen, man soll ein bisschen für Sauberkeit sorgen, man soll regelmäßig mit Salzlösungen gurgeln. Das erinnert einen an einen amerikanischen Präsidenten, der auch sowas gesagt hat.
Ja.
Menschenansammlungen meiden. Ja, und wenn man krank ist, soll man zum Arzt gehen. Mhm. Wohl damals die meisten Menschen eben keine Krankenversicherung haben. Mhm. Ähnlich auch wieder wie in den USA heute, wo ein Test gegen SARS-CoV-2 kostete, ich habe glaube ich gehört, $3.000 kostet dieser Test. Und das macht man natürlich nicht, wenn man keine Arbeit hat. Ja, man hat damals gesehen, es gibt dann verschiedenste Maßnahmen, also Schulschließungen zum Beispiel, Theater und Kinos werden geschlossen in verschiedenen Städten. Wir haben auch andere Maßnahmen, die ergriffen werden. Also in der Schweiz gibt es Verbot von Gottesdiensten, Versammlungsverbote, gibt es da also relativ viele Maßnahmen. Verbreiten tut sich diese Pandemie vor allem, die stammt übrigens aus den USA. Wahrscheinlich gab es da im Mittleren Westen so Übertragungen von Geflügel und Schweine auf Menschen, nimmt man zumindest an als einer der Auslöser. Und die Amerikaner über ihre Truppentransporter schaffen die das letztendlich nach Europa. Man sieht dann, dass relativ viele Menschen dabei sterben. Also die amerikanische Marine zum Beispiel, da waren etwa 40% der Soldaten an Influenza erkrankt mit 5.000 Toten. Insgesamt 43.000 amerikanische Soldaten sind gestorben an dieser Pandemie und erstaunlicherweise mehr in der Heimat als an der Front. Also die Front war insofern besser, weil man nicht so nah beieinander war und ja, weil eine, könnte man sagen, eine Air-Conditioning vorhanden war, die etwas positiver war. Und vor allem in den Trainingslagern sind die Leute gestorben. Mhm. Was verschiedene Gründe haben, vor allem, weil die da neu hinkamen, wenig Abhärtung hatten. Und bis die an der Front waren, die es überlebt haben, die hatten schon eine gewisse Immunisierung.
W- wie heute auch, grassierten während der spanischen Grippe Verschwörungstheorien. Was glaubten die Menschen denn damals?
Ja, es ist irgendwie, schuldig sind immer die anderen, sehr einfach. Wir hatten es schon in der Pest im Mittelalter, das sind die antijüdischen Pogrome, die ausgelöst werden, weil Juden angeblich Brunnen vergiften. Im 19. Jahrhundert bei der Cholera heißt es in Großbritannien, das sind die Ärzte, die das ausgelöst haben, weil cui bono, wem nutzt diese Krankheit? Natürlich den Ärzten, die machen damit Geld und außerdem Ärzte wollen immer Kadaver haben, um die dann obduzieren zu können. Also die Ärzte sind schuld, bei der spanischen Grippe sind die Deutschen schuld, zumindest in den USA. Heißt es, deutsche U-Boote hätten diesen Erreger in die USA gebracht und die Deutschen hätten dann sozusagen in Kinos in New York diesen Erreger ja, verbreitet. Und eine zweite Theorie war dann, der Bayer-Konzern hat ja Aspirin hergestellt, die Kopfschmerztabletten, und diese Aspirin-Tabletten, die würden diesen Erreger enthalten. Und das haben wir ja heute noch, dass Menschen Angst haben, dass in bestimmten Impfungen zum Beispiel Dinge vorhanden sind, dass genau. Zum Beispiel Impfungen unfruchtbar machen, was manche Muslime glauben und so weiter.
Welche Folgen hatte die spanische Grippe denn dann für die Gesellschaft, für die Wissenschaft, für die Wirtschaft? Hat man daraus irgendwas gelernt vor ungefähr 100 Jahren?
Ja, das Spannende ist eigentlich, man hat gar nicht so viel gelernt, weil die spanische Grippe sehr schnell wieder vergessen gegangen ist. Und auch heute, wir sprechen heute etwas mehr darüber, aber ich glaube, die wenigsten wissen, wie verheerend eigentlich die spanische Grippe war letztendlich. Also, und wir sollten uns daran erinnern, weil die spanische Grippe, die erste Welle war im Frühjahr 1918, so ab Januar, Februar geht es so langsam los. Und das ist dann ja ein Höhepunkt so im März, April und dann flaut es so ein bisschen ab. Könnte einen an heute erinnern, aber dann geht es erst so richtig los. Also Ende August ist dann die zweite Welle und die ist viel tödlicher als die erste Welle, unter anderem auch, weil das Virus mutiert ist. Das heißt, selbst Leute, die die Krankheit vorher schon hatten, sterben jetzt an dieser Krankheit. Und dann gibt es noch verschiedene andere Wellen, also Frühjahr 1919 und so weiter. Also da sieht man eben, Pandemien verlaufen in Wellen, sollte uns auch aufhorchen lassen. Es gibt immer wieder Wellen bis Anfang der 20er Jahre, in so 1922, so die letzten, das ebbt dann so langsam ab, weil doch immer mehr Menschen immun sind. Mhm. Und man sieht aber auch damals mit dem daraus Lernen, also Australien hat das an sich sehr gut gemacht, die haben ihr Land abgeschlossen nach außen, haben dann aber zu früh das Land wieder aufgemacht im Januar 1919 und die dritte Welle hat Australien dann massiv betroffen mit 19.000 Toten. Also auch da muss man überlegen, wann mache ich wieder auf und wie schnell mache ich auf. Was vielleicht auch eine spannende Parallele ist, ist die Forschung. Also 1918 hat man eben diese Pandemie, vor allem in den USA. Alle Forschungsinstitute sagen, wir müssen jetzt was machen, wir müssen Medikamente, müssen Impfungen entwickeln. Das heißt, die machen nichts anderes mehr. Die entwickeln ganz tolle Medikamente, viele Impfstoffe und so weiter, die leider einen kleinen entscheidenden Nachteil haben, sind völlig wirkungslos. Und das liegt daran, weil man glaubte, dass da ein Bakterium, das Pfeiffersche Influenza-Bakterium, das sei verantwortlich für diese Krankheit. Und man hat aber nicht verstanden, dass das im Grunde nur eine Begleiterscheinung letztendlich gewesen ist. Mhm. Man hatte damals noch keine Mikroskope, um auch Viren sehen zu können. Man hat eben nur Bakterien sehen können. Und das heißt, es hat bis 1933 gedauert, bis man eigentlich dann auch verstanden hat, woher kommt denn diese spanische Grippe. Ja, vielleicht noch ein Beispiel aus der Wirtschaft. Was verändert sich? Die US-Filmindustrie. Das ist so ein schönes Beispiel. Gibt in den USA viele kleine Kinos. Die Kinematografie ist eben Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Und mit der spanischen Grippe müssen die Kinos zumachen, weil sie können keine Zuschauer und Zuschauerinnen mehr empfangen. Das heißt, viele kleine Kinos gehen pleite, werden dann zum Beispiel von Paramount Pictures aufgekauft. Und dieser Konzentrationsprozess Hollywood, das ist eben eine der Folgen der spanischen Grippe. Und dieses Kino der, in den USA der 30er, 40er Jahre von diesen großen Giganten, das ist eben unter anderem auch eine Folge der spanischen Grippe.
Ja, ich finde das Thema extrem spannend, aber ich hoffe eigentlich, wir müssen uns hier nicht über die zweite, dritte und vierte Corona-Welle unterhalten und die nochmal mit der spanischen Grippe vergleichen. Michael, ich bedanke mich sehr, hat total Spaß gemacht und ich bedanke mich auch bei allen unseren Zuhörern. Wenn Sie noch mehr von Michael Mayer lesen möchten statt hören, gerade ist unser neuer Akademie-Report erschienen, den gibt's kostenlos auf unserer Website zum Download und wir packen den Link auch in die Shownotes. Da ist ein Tagungsbericht drinnen. Wir hatten eine Kooperationsveranstaltung mit dem Amerika-Haus München. Da hat Mary Sorotti über die NATO-Osterweiterung gesprochen, über die USA und Russland. Und ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Also Sie können auch gerne mal da rein lesen. Und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder.
Ja, danke auch von meiner Seite.